Ja, jetzt spreche ich mit Richard Limbert, der Ende Februar zusammen mit anderen Mitmusizierenden noch das digitale Album Nighttime Stories rausgebracht hat, von dem wir gerade ein Stück gehört haben. Alles dreht sich in den Liedtexten um die Kreaturen der Nacht und damit sind jetzt nicht die Ausgehwilligen gemeint. Werwölfe nämlich und solche Kreaturen sind gemeint, die unter dem eigenen Dach möglicherweise auch wohnen, Pizza, Dämonen und andere finstere Gestalten. Ist es denn so eine Vorliebe für Horrorfilme, die dich zu dieser Veröffentlichung verleitet hat?
Ja, also ich bin erstmal natürlich ein großer Horror-Fan und liebe einfach diese Welt. Als Kind habe ich schon immer sehr gerne X-Factor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes gesehen. Ich bin sogar Teil eines Gruselstammtisches in Leipzig, die sich früher immer in der Vergebung in Connewitz getroffen haben. Aber ich finde auch, da steckt so ein bisschen mehr hinter. Also Folk prinzipiell als Musik ist voller Weirdness, seltsamer Gestalten, voller düsterer Geschichten eigentlich auch. Und ja, genau davon handelt auch dieses Album eigentlich, vom Anderssein. Der Werwolf-Song handelt von einem ganz schmierigen, von sich selbst überzeugten Used Car Salesman Type of Guy, der ja irgendwie viel zu viel von sich selbst hält. Dann handelt Pizza Demon von Mobbing am Arbeitsplatz. Sleepy Hollow After Dark ist ein Song über ja quasi die Vertreibung eines etwas fremdartigen Dorfschullehrers aus einer ländlichen Gemeinde. Und ich finde auch, ja, auch davon handelt Folk. Und das will ich in einem Album auf jeden Fall auf dieser Art Leinwand des Grusels zur Geltung bringen.
Ja, ich weiß, du interessierst dich ja auch für Bob Dylan und so diese amerikanische Folk-Tradition und auch so Alternative Country-Entwürfe. Findet man bei Bob Dylan oder in diesen Traditionen auch sowas Finsteres?
Ja, voll. Also da ist Bob Dylan auf jeden Fall nicht der einzige Name, den man da irgendwie nennen sollte. Also es gab vor allen Dingen in den 70ern, aber auch schon in den 60ern Bewegungen von so Alternative Country Geschichten. Da ist zum Beispiel Michael Hurley ein Name, der hat auch einen Song geschrieben, der The Werewolf heißt. Und diese düsteren Seiten gibt es auch vor allen Dingen, ja, in diesen ganz alten Bluesaufnahmen. Auch da handelt es viel von schwarzen Katzen und Ouija-Boards und ja, Voodoo und ländlicher Aberglaube ist auf jeden Fall ein großes Thema, aber auch im britischen Vorkommen sowas schon vor. Diese Düsterheit und das schlechte Wetter im Norden Englands scheinen da wohl so manchen Musiker beflügelt zu haben. Und ja, Folk ist nicht nur Liebesschmerz-Songs, sondern eben auch die Erzählung von ganz düsteren, aber auch ganz wichtigen Geschichten.
Ja, also jetzt ist das ja mit vielen Instrumenten entstanden. Seid ihr da ein festes Ensemble, das hinter diesen Nighttime-Stories steckt, oder sind das immer wechselnde Mitmusizierende?
Ganz klar, jein. bei dem Album haben ein paar Ensembles mitgewirkt. Also einmal ganz, ganz sinngebend. Die drei Musiker des Leipziger Ensembles Helmet Duty, die machen eigentlich Bluegrass-Musik, also mehr auf der Country-Side of Things. Der Simon Dahl, der dort Gitarre spielt und Geige und Mandoline, hat das Album ja auch produziert. Und da kommt dieser etwas morsche Spelunken-Sound so ein bisschen her. Dann ist in dem Album auch ein Streichquartett zu hören. Und das ist ein privates Streichquartett, das sich aus Mitgliedern des Max-Planck-Instituts gegründet hat. Das Quartett gibt es leider so nicht mehr. Aber ich finde auch, dass die das irgendwie ganz cool gemacht haben, meine Komposition da gespielt haben. Und dann ist noch zum Beispiel sind die zwei Kanadier von dem Duo Weak and Chicken Supervisor mit dabei. Der eine spielt Akkordeon, sie spielt Geige und zuletzt spielt noch Thorsten Thorsten. Ein Songwriter hier in Leipzig, der eine Vorliebe für manchmal etwas exotische Musikinstrumente hat, die Duduk und das Hackbrett.
Also musikalisch steckt da ja durchaus mehr drin als in den üblichen Horrorfilm-Spannungsanzeigemelodien, die ja häufig da so auf so Wiederholungen basieren und so. Da höre ich durchaus andere Einflüsse raus. Wo kam denn die musikalische Inspiration für das Album her, falls sich sowas sagen lässt? Also wie entstehen die Songs?
Naja, also das ist eine recht große Frage. Also einmal ist dieser Sound natürlich so ein bisschen geprägt von so spätromantischer oder neoklassizistischer Musik, ich habe auch in meinem Studium der Musikwissenschaft da so einiges mitbekommen und höre auch tatsächlich beim Sport, beim Liegestütze machen gern so Heidenstreich-Quartette und sowas. Das ist schon Teil meines Alltags. Aber bei Songs ist das so ein bisschen eine andere Sache. Also vor allem, wenn es um die Texte geht, da frage ich mich selber immer, was würde ich selber gerne hören und was gibt es nicht in der aktuellen Mainstream-Musik, das mir irgendwie fehlt und dass ich da haben will. Ich finde, jeder Satz in meinen Songs muss etwas sein, das man auch als Bumpersticker auf sein Auto kleben könnte. Ich bin ja an sich ein großer Fan von diesem alternativen Country, Baroque, Folk. Diese ganzen 70er-Jahre-Sachen finde ich irgendwie total spannend, als vielleicht auch noch die Musikindustrie doch so ein bisschen freier war. Also so Leute wie Randy Newman zum Beispiel, da bin ich ein großer Fan von. Bertolt Brecht aber auch. Also an sich das Musiktheater und dieses Geschichten erzählen ist mir hier einfach sehr wichtig. Also Musik muss auch, finde ich, ein bisschen ein Theater sein. Und wie ein Film. Also ich mag Sachen, und da sage ich immer irgendwie, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Und da muss irgendwas passieren. Und ich sage auch immer, dass wenn ich einen Song schreibe und ich mir den Text nicht merken kann, dann lasse ich den Song sein. Weil dann ist der Text anscheinend so unlogisch, dass er überhaupt für gar nichts taugt. Also es muss schon Konsistenz haben. Das ist mir alles wichtig.
Also auf der Platte gibt es ja auch Bezüge zur russischen Mythologie, zumindest in den Songtiteln. Bezieht sich das auch auf musikalische Traditionen oder nur auf eben Sagen und so weiter?
Naja, irgendwie um eine Ecke. Meine Familie kommt aus Russland. Also mein Vater ist in Sibirien geboren, meine Mutter in Kasachstan. Und da habe ich schon als Kind natürlich immer Kontakt mit der Kultur bekommen. Musikalisch eher weniger, also da hat mein Vater, wenn dann zum Beispiel eher Smokey und Pink Floyd und sowas im Auto gehört. Natürlich waren da so ein paar russische Lieder auch mit dabei, die ich kenne, aber es ist wirklich eher diese Mythologie, also vor allen Dingen dieses Stück Baba Yaga, das ja von dieser bekannten Hexe handelt, die in einem Mörser rumfliegt und auf einem Hühnerbeinhaus quasi wohnt. Das hat mich immer, also dieses ganze Thema hat mich als Kind fasziniert, weil ich fand, Baba Yaga war immer so ein bisschen die alternative, weirde Cousine der deutschen Hexe und auch so ein bisschen gruseliger irgendwie und ein bisschen seltsamer noch. Da gibt es auch ein bekanntes Gemälde vom russischen Jugendstilmaler Ivan Belibin, das ich als Kind immer ganz fürchterlich fand und es mich ganz erschrocken hat immer. Und ja, diese etwas fremdartige Kultur, die ich einfach so irgendwie so ein bisschen mitbekommen habe, schwingt da auf jeden Fall mehr mit als die Musik.
Du bist ja auch Musikwissenschaftler, hast deine Masterarbeit an der Uni Leipzig über die kulturelle Konnotation des Banjo-Spiels geschrieben. Ich selber habe hier in Leipzig mal einen sehr beeindruckenden US-amerikanischen Musiker namens Eugene Chadbourne gesehen, der ebenfalls Banjo spielt und der besonders auch durch einen gewissen Humor besticht. Und durch sehr virtuoses Banjo-Spiel, ist Humor für dich auch mit drin in deinem Zugang zur Musik?
Für mich ist Humor in der Musik sogar ganz, ganz, ganz essentiell. Also ohne Humor geht es bei mir eigentlich gar nicht. Es ist auch an sich schwerer, finde ich, ein Publikum zum Lachen zu bringen, als es zum Weinen zu bringen. Ich glaube, mit traurigen Emotionen kann man Leute mehr für sich gewinnen, weil Humor immer noch so ein bisschen eigener ist. Und wenn ich zum Beispiel mir einen Song anhöre, den ich noch nicht kenne und den nicht irgendwie mindestens einmal mache und in mich hineinschmunzle, dann ist der Song für mich schon so ein bisschen links liegen gelassen quasi. Mein ganzer Alltag webt sich so ein bisschen um den Humor rum. Was ich vielleicht so ein bisschen aus diesem Fable für die USA und England irgendwie mitgenommen habe. Und ich kann mir Musik ohne Humor eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja, jetzt sind im Moment ja keine Konzerte möglich wegen der Pandemie. Freust du dich drauf, die Platte dann auch mal live aufführen zu können? Also ist Richard Limbert auch eine Live-Gruppe sozusagen? Ja, vielleicht wäre es ja möglich, dann auf ausgesuchten Leipziger Friedhöfen das mal aufzuführen.
Ich könnte mir das sogar sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe auch den Traum, mal für ein Theaterstück Musik zu komponieren. Und kann mir, also es kommt natürlich immer auf den Inhalt des Films an, aber das schon sehr, sehr gut vorstellen. Und gerade Bands wie Calexico oder Tom Waits oder sowas, die so ein bisschen diesen spelunkenartigen Western-Sound haben, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich saß sogar witzigerweise mal unwissentlich in einer Leipziger Bar neben dem Hornspieler von Calexico, der lebt in Leipzig anscheinend. Und dann hat er das irgendwann gesagt, wir haben angestoßen, wir waren schon irgendwie tief im Gespräch nach dem dritten Bier und dann meinte er, was machst du eigentlich? Und dann meinte ich, ja, ich bin hier irgendwie an der Uni Musik, Wissenschaft und so weiter. Und du? Und dann meinte er so, ja, ich spiele in so einer Band, aber die kennen man nicht so richtig, Calexico. Und dann war ich schon so, was hast du gerade gesagt? Calexico, die kommen aus den USA und hier ist ein Deutscher vor mir. Und tatsächlich, Martin Wenk war das, der da Flügelhorn spielt und ich habe erstmal gesagt, kann ich dich umarmen, weil ich halt meine Teenie-Zeit die Band quasi als meinen Soundtrack hatte und ich war von den Socken gehauen. Das ist eine grandiose Idee, das muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Wenn man ein Album nachts auf dem Friedhof spielen sollte, dann glaube ich dieses. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Was ich mir aber auch vielleicht eher vorstellen könnte, es gibt wirklich dann ja Post-Corona ein paar sehr, sehr gute Schuppen hier, in denen man das spielen könnte. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Wilden Heinz im Leipziger Westen. Die haben einen eigenen Holzofen, also was willst du mehr? Das wären auf jeden Fall sehr schöne Auftrittsorte. Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich das Album dann mal live spiele, mir wieder ein Streichquartett zusammen zu sammeln und vielleicht ein paar von meinen anderen Stücken auch noch fürs Quartett zu arrangieren und dann quasi die erste Hälfte mit klassischen Stücken, aber auch meinen Stücken fürs Streichquartett irgendwie aufzufüllen. Das habe ich noch nie live gesehen und kann es mir sehr gut vorstellen.
Ja, jetzt ist das erstmal als digitales Album rausgebracht, auch wenn man in einzelnen Liedern da so Schallplatten knistern hört. Würdest du es gerne mal auch auf richtigen Tonträgern rausbringen, wie zum Beispiel auf Schallplatte oder auf Tonband oder Kassette oder so?
Ja, also tendenziell schon sehr gerne. Ich habe mich dieses Mal so ein bisschen bewusst gegen die Kompaktdisc entschieden, weil ja, also es ist immer schön, das irgendwie auf Auftritten mitzugeben. Aber die meisten Leute hören dann wirklich via Spotify und Konsorten ihre Musik in ihrem Alltag. Und bei CDs, ja, da muss man dann immer so viele pressen lassen. Und ich kann mir eher vorstellen, das vielleicht auf Tonband rauszubringen oder sogar noch eher auf Schallplatte. Weil ich meine, guck dir mal das Cover an, das ist wie für die Plattensache gemacht. Das ist riesig und man kann sich da wirklich drin verlieren in diesem Wolf, der in seinem Ohrensessel sitzt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein absolutes Plattenalbum.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Vielleicht kann man noch eine Internetseite nennen, wo man das alles nachlesen kann nochmal.
Ja, also auf Spotify zum Beispiel gibt es das auch, aber es wäre mir natürlich so ein bisschen am liebsten, wenn man meine Musik über Bandcamp hört, wenn man den Marken ja dafür ein Trinkgeld geben kann oder sowas. Und ja, ich kann jeden nur einladen, der sich traut und Interesse hat, seine Schrotflinte mit Silberkugeln zu füllen und mit mir in die Geisterbahn zu gehen.